Niemand kann die Zukunft vorhersehen. Doch die rasche Industrialisierung Asiens mit neuesten und besten Nachkriegsmaschinen birgt ein gefährliches Potenzial. An diesem Punkt können international organisierte Wissenschaftler und Techniker das Anliegen des Friedens unterstützen, indem sie eine weltweite Kampagne nicht nur zur Ausweitung der Lebensmittelproduktion planen, sondern auch, und das ist sehr viel wichtiger, zur regionalen Selbstversorgung. Die Agrarproduktion ließe sich relativ leicht ausweiten, indem man die gewaltigen subarktischen Regionen der Welt bewirtschaftet, die heute weitgehend brach liegen. Sowjetische Agrarwissenschaftler haben auf diesem Gebiet in den letzten Jahren spektakuläre Fortschritte erzielt. Und was in der Sowjetunion möglich ist, das ist vermutlich auch im Norden Kanadas möglich. Schon heute kommen mächtige Eisbrecher zum Einsatz, um das Problem des Schiffstransports in der Arktis zu lösen. Vielleicht könnten kommerzielle und für die Fahrt unter dem Eis ausgestattete Unterseeboote in Zukunft einen regelmäßigen Verkehr zwischen Arktishäfen und dem Rest der Welt aufnehmen. Jede Steigerung der knappen Agrarproduktion der Welt ist willkommen. Doch die Freude wird durch zwei Überlegungen getrübt. Erstens müssten die Überschüsse der hypothetischen arktischen Kornkammern Sibiriens und Kanadas per Schiff, Flugzeug und Bahn in die überbevölkerten Weltregionen transportiert werden. Das heißt, in Kriegszeiten würden diese Lieferungen ausfallen. Und zweitens wäre der Besitz der arktischen Anbaugebiete ein natürliches Monopol. Und dieses Monopol befände sich nicht, wie in der Vergangenheit, in der Hand politisch schwacher Nationen wie Argentinien oder Australien, sondern unter der Kontrolle der großen Machtblöcke der Nachkriegszeit, des russischen und des angloamerikanischen Machtsystems. Es ist absehbar, dass diese ihr Monopol der landwirtschaftlichen Überschüsse als Waffen verwenden würden. Und führe uns nicht in Versuchung. Die Öffnung der Arktis wäre zweifellos ein Segen. Doch sie wäre auch eine große Versuchung für Politiker. Eine Versuchung, ein natürliches Monopol zu nutzen, um sich Einfluss und Macht über bislang unabhängige Nationen zu verschaffen, die ihre Bevölkerung nicht selbst ernähren können. Wenn einer wissenschaftlichen und technischen Kampagne zur Unterstützung des Weltfriedens und der politischen und persönlichen Freiheit Erfolg beschieden sein soll, müsste sie daher die weltweit verfügbare Menge an Nahrungsmitteln vergrößern, indem sie die regionale Versorgung bis hin zu Autarkie steigert. Die jüngste Geschichte macht hinreichend klar, dass die Nationen, wie sie heute existieren, nicht zum umfangreichen Handel miteinander fähig sind. Der internationale Handel ging bislang immer Hand in Hand mit Krieg, Imperialismus und der rücksichtslosen Ausbeutung industriell rückständiger Völker durch die hochindustrialisierten Mächte. Umso wünschenswerter ist es, den internationalen Handel auf ein Mindestmaß zu begrenzen, bis nationalistische Leidenschaften abflauen und es möglich wird, eine Art Weltregierung einzurichten. Um einen ersten Schritt in diese Richtung zu tun, müssen die wissenschaftlichen und technischen Mittel gefunden werden, um selbst den am dichtesten besiedelten Ländern zu ermöglichen, ihre Bevölkerung zu ernähren. Die Verbesserung bestehender Nutzpflanzen und Tiere. Die Anpassung von Agrarpflanzen an heute unwirtliche Regionen. Die Verringerung des gewaltigen Verlusts von Lebensmitteln durch verbesserte Schädlingsbekämpfung und Kühlmethoden. Die systematischere Nutzung von Meeren und Seen als Lebensmittellieferanten. Die Entwicklung ganz neuer Nahrungsmittel, zum Beispiel essbarer Hefen, die Synthetisierung von Chlorophyll zur direkten Nutzung der Sonnenenergie in der Lebensmittelproduktion. Das sind nur einige der Gebiete, auf denen sich in relativ kurzer Zeit bedeutende Fortschritte erzielen ließen. Kaum unwichtiger als bei der Ernährung ist die regionale Autarkie bei der Energieversorgung für Industrie, Landwirtschaft und Transport. Einer der Gründe für die letzten Kriege war der internationale Wettstreit um die lokalen Ölvorkommen. Das Positionsgerangel im Nahen Osten, wo alle verbleibenden Großmächte Ansprüche auf persisches, mesopotamisches und arabisches Öl anmelden, lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten. Die organisierte Wissenschaft könnte die Versuchung eines bewaffneten Konflikts mindern, indem sie Möglichkeiten findet, wie sich alle Länder, unabhängig von ihren natürlichen Ressourcen, ausreichend mit Energie versorgen lassen. Die Wasserkraft ist inzwischen schon weitgehend ausgeschöpft. Außerdem gibt es in weiten Teilen der Welt keine Berge und damit keine entsprechende Quelle dafür. Doch auf den Ebenen, auf denen das Wasser meist stillsteht, gibt es oft starke und verlässliche Luftströmungen. Seit Jahrhunderten drehen sich dort kleine Windmühlen, doch der Einsatz großer Windturbinen befindet sich seltsamerweise nach wie vor in der Experimentierphase. Bis vor kurzem war die direkte Nutzung der Sonnenenergie nicht praktikabel, da der Bau geeigneter Reflektoren technische Schwierigkeiten bereitete. Vor wenigen Monaten wurde jedoch bekannt, dass russische Ingenieure eine billige und einfache Methode zum Bau von Parabolspiegeln gefunden haben, mit der sich superheißer Dampf erzeugen und sogar Eisen schmelzen lässt. Diese Entdeckung könnte erheblich zur Dezentralisierung der Produktion und der Bevölkerung sowie zum Aufbau einer neuen Form der Agrargesellschaft beitragen, weil sie Kleinbauern und Genossenschaften eine billige und unerschöpfliche Energiequelle erschließt. Den Menschen in tropischen Regionen wie Indien und Afrika könnten neue Geräte zur direkten Nutzung der Sonnenenergie gewaltige und dauerhafte Vorteile bringen. Es sei denn, die aktuellen Inhaber der wirtschaftlichen und politischen Macht beschließen, ihre Massenfabriken um gewaltige Spiegel herum aufzubauen und die Erfindung für ihre zentralistischen Zwecke zu pervertieren, statt ihre dezentrale Anwendung durch Einzelpersonen und Dorfgemeinschaften zu fördern. Die Techniker der Solarenergie stehen vor einer einfachen Wahl. Sie können entweder auf die vollständigere Versklavung der industriell weniger entwickelten Völker der Tropen hinarbeiten oder sich für ihre Befreiung vom doppelten Fluch der Armut und Knechtschaft engagieren. Die Speicherung der Energie ist fast genauso wichtig wie ihre Produktion. Eine der dringlichsten Aufgaben der angewandten Wissenschaften ist daher die Entwicklung einer transportfähigen Form der Energie als Alternative zum Erdöl. Einer aus politischer Sicht sehr wenig attraktiven Form der Energie, da die Lagerstätten selten und ungleich über die Erde verteilt sind und natürliche Monopole darstellen, die, wenn sie sich im Besitz mächtiger Nationen befinden, von diesen genutzt werden könnten, um auf Kosten ihrer schwächeren Nachbarn ihre Macht auszuweiten und, wenn sie sich im Besitz schwacher Nationen befinden, die Begehrlichkeiten der Mächtigen wecken und eine nahezu unwiderstehliche Versuchung für Imperialismus und Krieg darstellen. Aus politischer und menschlicher Sicht wäre der wünschenswerteste Ersatz für das Erdöl eine effiziente Batterie, um die von Wasser, Wind und Sonne erzeugte Energie zu speichern. Mit der weiteren Erforschung von Atomstrukturen ließen sich möglicherweise neue Möglichkeiten zum Bau einer solchen Batterie erschließen. Gleichzeitig ist vorstellbar, dass in den kommenden Jahren Mittel zum friedlichen Einsatz der Atomenergie gefunden werden. Wäre dies nicht eine Lösung für das gesamte Energieproblem der Industrie und des Transportwesens? Die Antwort auf diese Frage könnte Ja und Nein zugleich lauten. Das Energieproblem könnte sich vielleicht tatsächlich lösen lassen. Doch auf die falsche Weise, also eine, die der Zentralisierung und der herrschenden Minderheit nutzt und nicht der Autonomie von Einzelnen und Genossenschaften. Wenn der Rohstoff der Atomenergie radioaktive Elemente sind, die auf der Erde nur selten vorkommen, dann haben wir auch hier ein natürliches Monopol mit all seinen unerwünschten politischen Konsequenzen und all seinen Versuchungen für Machtpolitik, Krieg, imperialistische Aggression und Ausbeutung. Wobei es natürlich denkbar ist, dass sich andere Formen zur Nutzung der Atomenergie finden lassen, die nicht unbedingt auf Uran angewiesen sind. In diesem Fall gäbe es kein natürliches Monopol. Doch der Prozess der atomaren Energiegewinnung wird immer eine sehr schwierige und komplizierte Angelegenheit bleiben und nur in großen und hochkomplexen Anlagen möglich sein. Und wie immer die politischen Vereinbarungen aussehen mögen, wird die Tatsache, dass die Atomenergie über ein einmalig zerstörerisches Potenzial verfügt, stets eine Versuchung für den Boy-Gangster bleiben, der in jedem patriotischen Nationalisten lauert. Und selbst wenn in absehbarer Zeit eine Weltregierung eingerichtet werden sollte, wird dies den Frieden nicht unbedingt sichern. Die Pax Romana, war eine hochgradig unsichere Angelegenheit und wurde regelmäßig gestört durch Nachfolgekriege, die nach dem Tod fast jedes Kaisers ausbrachen. Solange die Machtgier eine menschliche Eigenschaft bleibt, und in Menschen mit bestimmtem Temperament ist diese Gier überwältigend stark, wird keine noch so gut erdachte politische Ordnung den Frieden garantieren. Für solche Menschen sind die Instrumente der Gewalt so verlockend wie Sex für andere. Von allen Waffen sind die atomaren die verheerendsten, und für Liebhaber der Macht ist die Versuchung, zur Befriedigung ihrer Gelüste nach diesen einfachen und wirkungsvollen Mitteln zu greifen, selbst unter einer Weltregierung zu groß. Daher müssen wir zu dem Schluss kommen, dass Atomenergie heute und auf absehbare Zukunft als Energiequelle der Industrie politisch und menschlich in keiner Weise wünschenswert ist. An dieser Stelle ist es wieder nötig, tiefer in ein hypothetisches Regelwerk der international organisierten Wissenschaft einzusteigen, noch bin ich qualifiziert dazu. Wenn ein solches Regelwerk einen echten Beitrag zum Erhalt des Friedens und der Verbreitung der politischen und persönlichen Freiheit leisten soll, muss es den dezentralen Linien folgen, die hier anhand der Grundprobleme von Ernährung und Energieversorgung skizziert wurden. Werden Wissenschaftler und Technik an der Formulierung und Umsetzung eines solchen Regelwerks mitwirken? Oder werden sie, wie in der Vergangenheit so häufig geschehen, zu den wissentlichen oder unwissentlichen Werkzeugen von Militaristen, Imperialisten und einer herrschenden Oligarchie der Bosse von Staat und Wirtschaft? Die Zeit wird es zeigen. Einstweilen bleibt zu hoffen, dass die Beteiligten sich einen Vorschlag zu Herzen nehmen, den Dr. Gene Weltfish 1945 in der Septemberausgabe des Scientific Monthly unterbreitet hat. Angehende Ärzte bekräftigen im sogenannten Hippokratischen Eid, dass sie ihre Stellung nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen und stets eingedenk ihrer Verantwortung gegenüber der leidenden Menschheit handeln. Dr. Weltfish schlägt vor, Wissenschaftler und Techniker sollten ein ähnliches Gelöbnis ablegen, etwa mit folgendem Wortlaut: Ich gelobe, dass ich mein Wissen zum Wohle der Menschheit und gegen die zerstörerischen Kräfte der Welt sowie die skrupellosen Absichten von Menschen einsetzen werde. Und dass ich mit meinen Wissenschaftskollegen gleich welcher Nation, Religion oder Hautfarbe zusammenarbeiten werde, um diese, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Sie hörten Zeit der Oligarchen über Wissenschaft, Freiheit und Frieden von Aldous Huxley. Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Gelesen von Frank Arnold. Nach dem gleichnamigen Buch, erschienen im Hansa Verlag. TDM Vorbehalt. Der Audioverlag DAV behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für kommerzielles Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b Urheberrechtsgesetz ausdrücklich vor. Produktion der Audioverlag.